Ich habe Zuwachs hier vorne bekommen. Sollte es mir eigentlich was sagen? Das Kamel steht wieder hier vorne, ne? Okay, ihr Lieben, wie gut ist es, das Jahr irgendwie genauso zu beginnen, indem wir vor Gottes Thron treten und ihn einfach anschauen und auf ihn schauen. Weil von wem kommt sonst das, was wir für dieses Jahr brauchen? Da ist es so heilsam, ihn einfach anzuschauen und ihm das zu geben, was ihm gebührt, Lob und Ehre. Lasst uns gemeinsam beten und lasst uns ja wirklich darum beten, dass Gott uns ein Herz gibt, was hört, was aufnehmen kann, was versteht. Jesus, wir sind hier und wir kommen vor deinen Thron und sagen dir, Jesus, wir wollen hören, was du für uns hast. Hören, was du für uns vorbereitet hast, auch für dieses Jahr, persönlich und als Gemeinde. Wir machen unsere Herzen auf. Wir lassen jetzt los alles, was uns stört. Lassen los alles, was uns gerade gefangen halten will. Und wir richten unsere Herzen und unsere Gedanken aus auf dich, den allmächtigen Gott. Begegne du uns und sei du uns nah. Amen. Okay. Wie viele von euren Neujahrsvorsätzen sind schon gescheitert? Wie viele von den Stückchen Kuchen, die du in diesem Jahr nicht essen wolltest, hast du schon gegessen? Wie viele Workouts oder kurze Momente, wo du ins Fitnessstudio oder ähnliches gehen wolltest, hast du schon verpasst und bist stattdessen auf deinem Sofa eingesunken und ja, es war halt so, wie es ist. Wie viele vielleicht auch geistliche neue Übungen, die du vorhattest, sind gescheitert? Wo du dir vorgenommen hast, hey, das will ich im neuen Jahr auf gar keinen Fall tun oder das möchte ich im neuen Jahr beständig neu ausprobieren. Wie viele Andachten, die du in deinem Andachtsbuch lesen wolltest, hast du schon nicht geschafft, weil früh der Tag dann plötzlich doch zu kurz war und die Arbeitszeit doch eher begann, als du es vielleicht doch auf dem Plan hattest? Wie viele Tage von denen, die du vielleicht im Gebet und im Fasten verbringen wolltest, sind schon weggefallen? Wie vieles von dem, was du dir vorgenommen hast, ist schon gescheitert? Ich habe Mittwoch im Gemeindegebet, habe ich schon mal danach gefragt, da haben alle so nach dem Motto, machen wir alles nicht. Nein. Neujahrsvorsätze gehen uns nicht an. Wir haben schon gelernt, wir sind schon weise geworden, das lassen wir. Aber vielleicht trifft das den einen oder anderen oder er fühlt sich in seiner Situation gerade sehr wahrgenommen. Erster Sonntag im neuen Jahr und dieses Jahr habe ich es uns mal wieder so gemacht. Ich habe uns die Jahreslosung mitgebracht. 1. Korinther 16, Vers 14, dort steht sie geschrieben und ich lese uns nach der offiziellen Übersetzung, so wie sie auf jedem Plakat zu finden ist, nämlich nach der Einheitsübersetzung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, als du diese Jahreslosung das erste Mal gehört hast. Als sie dir das erste Mal begegnet ist, was das in dir ausgelöst hat oder was dein Ersteindruck davon war. Meiner war relativ prägnant und auch relativ, ich würde es jetzt mal sagen, unheilig. Ich dachte mir, oh jeppie, endlich mal wieder eine Jahreslosung, wo es um die Liebe geht. Ich bin manchmal so ein bisschen ernüchtert von alles muss Liebe sein. Und ich musste erst mal ganz schön Anlauf nehmen, um mich mit dieser Jahreslosung auseinanderzusetzen, wenn ich ehrlich bin. Weil mir das manchmal so schon wieder vorkam, ja, Liebe, Liebe und man muss lieb sein und was weiß ich nicht alles. Ja. Und wir werden es heute so machen, weil nachdem ich mich mit dieser Jahreslosung auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, dass das ganz viel umfasst. Die Jahreslosung steht im letzten Kapitel des ersten Korintherbriefes und ist so ein Stück eine Zusammenfassung des Briefes. Also Paulus setzt mit diesem Satz so ein bisschen wie ein Fazit unter das Ganze, unter den ganzen Brief. Und wenn man dann in diesen Korintherbrief, den ersten, hineinguckt, dann merkt man, da war nie alles lieb. Da war nie alles getätschelt und gehätschelt. Sondern da musste Paulus auch ganz schön an Dinge ran. Und das werden wir uns im Laufe des Jahres, werden wir uns damit auseinandersetzen, was bedeutet das? Diese Liebe, von der in dieser Jahreslosung gesprochen wird, und die Probleme, die Paulus in dieser Gemeinde ansprechen muss. Und wir werden schauen, was hat das mit uns zu tun. Heute wird es darum gehen, dass wir wie eine Art Einleitung machen. Also mal so wie eine Grundlage, erstmal so eine Erstbegegnung mit dieser Jahreslosung machen. Und dazu habe ich uns drei Gedanken mitgebracht. Drei wesentlich erste Punkte, die mir aufgefallen sind und ich glaube, die notwendig sind, damit wir mit dieser Jahreslosung in diesem Jahr vorwärts gehen können. Das erste, die Jahreslosung zeigt uns auf, wie hilflos und wie unfähig wir sind, sie umzusetzen. Die Jahreslosung konfrontiert uns mit unserer eigenen Hilflosigkeit und Unfähigkeit. Warum? Wird sich der ein oder andere fragen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ja, das ist doch einfach. Egal, was ich ab sofort anfasse, was ich denke, was ich rede, was ich tue, das muss ich bloß in Liebe tun. Das kann doch nicht so schwer sein. Zwei Gedanken dazu. Warum Hilflosigkeit, warum Unfähigkeit? Erstens, alles, damit beginnt der Vers, alles. Nicht nur das, was mir gut liegt, nicht nur den Menschen, die ich mag, nicht nur meinem Ehepartner oder meiner Ehepartnerin, nicht nur meinen Kindern soll ich das, was ich ihnen tue, in Liebe tun, sondern auch dem Kragel von Mitarbeiter, den ich habe. Dem Nachbarn, der die ganze Zeit mit mir über Kreuz liegt und den ich manchmal die Gurgel umdrehen könnte. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Also wir haben hier keinen Spielraum. Wir haben keine schöne Grauzone oder wir haben eine Entschuldigung, die uns Paulus hier noch irgendwo mit auf den Weg gibt, wo er sagt, ich weiß schon, ist ein bisschen hoher Anspruch. Hier könnt ihr cheaten, würden die Jugendlichen sagen. Hier könnt ihr es aussparen. Den Bereich meine ich nicht. Nein, alles, was ihr tut, auch das, was nicht gesehen wird, alles, was ich vielleicht im Verborgenen tue, soll in Liebe geschehen. Und also ich glaube, allein dieser Punkt würde uns schon sehr deutlich vor Augen führen, dass wir jeden Tag hier dagegen sündigen und wir es nicht schaffen und wie wir dieses göttliche Gebot und diesen göttlichen Anspruch, den Gott stellt, nicht umsetzen. Und das kann uns, und das ist etwas, was uns in einer gewissen Form auch manchmal echt ernüchtern kann. Und gerade in einer Gesellschaft, die der Meinung ist, du musst dich bloß genug anstrengen, dann schaffst du es schon. Du musst dich bloß mal ordentlich am Riemen reißen. Du musst dir mal einen ordentlichen Trainingsplan machen. Dann kriegst du es schon hin. Und dann ist die Verbindung mit den Neujahrsvorsätzen gar nicht so weit weg. Dann habe ich versucht, öfters ins Fitnessstudio zu gehen und merke, das Sofa ist unbequem. Dann wollte ich das Stück Kuchen eben nicht essen, weil es halt dann immer mal ein Stück Kuchen zu viel ist und die Waage mir dann das anzeigt, was ich nicht sehen will. Aber es ist ja nur ein Stück Kuchen. Aber wenn diese Ausrede jeden Tag kommt, merke ich, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist herausfordernd. Und das bringt uns erstmal auf den Boden der Tatsachen zurück. Und vielleicht ist es da schon das erste gute Gebet zu sagen, Herr, zeig mir, wie deine Liebe ist. Zeig mir, wo ich eben nicht in dieser Liebe handle. Aber Vorsicht, das ist ein gefährliches Gebet. Weil wenn Gott das tut, merkst du plötzlich, dass das, was du wahrscheinlich den ganzen Tag über tust und der Meinung bist, dass das alles so toll ist, dass das vielleicht doch nicht so glanzvoll ist. Und Gott kommt und mit seinem Geist überführt er dich. Und du merkst, dass du ihn viel dringender brauchst, als du es wahrhaben willst. Aber das ist noch nicht alles, was uns unsere Hilflosigkeit und unsere Unfähigkeit in Bezug der Jahreslosung aufzeigt. Es gibt noch einen zweiten Punkt. Nämlich Paulus sagt, wir sollen es in Liebe tun. Und jetzt ist ja die Frage, welche Liebe ist denn hier gemeint? Ist es eine humanistische Liebe, die alles erstmal für schön erklärt? Ist es eine Selbstliebe, ich muss mir bloß gut genug tun und dann wird's schon? Ist es eine Freundesliebe, dass es eben gerade um die Leute geht, mit denen ich gut kann? Alles nicht. Es geht hier um die Agape-Liebe. Und dieser Begriff der Agape ist festgelegt und festgeschrieben im biblischen Kontext auf die Gottesliebe. Das heißt, wenn es heißt, wir sollen alles, was wir tun, in Liebe tun, dann bedeutet es, alles, was wir tun, sollen wir in göttlicher Liebe tun. Und jetzt ist die Preisfrage, wer von uns kann aus sich heraus in göttlicher Liebe lieben? Nicht einer. Uns wird hier ein Maßstab gesetzt, der uns gleichzeitig so problematisch wird, weil wir merken, aus uns heraus können wir es nicht. Niemand ist dazu fähig, den anderen in göttlicher Liebe grundsätzlich erstmal zu lieben. Die Liebe hat keiner von Haus aus gebunkert und kann sagen, ach, ja, wie so Eiweckglas im Keller, das hole ich mal raus und jetzt da schrauben wir mal aus, haben wir ja ein bisschen was gespeichert. Das funktioniert nicht. Diese Liebe Gottes, die muss einem erst ganz persönlich zuteil werden. Sie muss einem gegeben werden. Diese göttliche Liebe muss in allererster Weise zunächst erstmal eine empfangende Liebe sein. Eine Liebe, die ich ganz persönlich empfangen habe. Erst wenn ich diese Liebe erfahren habe und darin auch erfahren habe, was es bedeutet, was diese Liebe ausmacht, dann kann ich diese Liebe weitergeben. Wir brauchen Gott nicht nur am Rand, nicht nur sonntags, nicht nur, wenn es uns schlecht geht oder wenn wir gerade in Hoch haben. Wir brauchen Gott vom Anfang bis zum Ende, um darin zu wandeln. Und wir brauchen seine erlebte Liebe in jedem Moment unseres Lebens, sonst sind wir aufgeschmissen. Und wir werden diese Jahreslosung nicht erfüllen. Und wir werden diesem Anspruch nicht gerecht werden. Und wir müssen uns hüten davor, dass wenn wir versuchen, diese Jahreslosung als Leitfaden für dieses Jahr zu nehmen, dann müssen wir aufpassen, dass wenn wir immer wieder mit unseren menschlichen Versuchen, diese göttliche Liebe zu leben, und wir dort scheitern und Gott uns zurückholt und sagt, nee, das hat nie funktioniert. Dann müssen wir uns aufpassen oder dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht in zwei Extreme fallen. Einmal in dieses, man bemitleidet sich selber, ich schaff das eh nicht. Ich bin so schlecht. Ich kann gar nichts. In einem geistlich gesunden Raum ist diese Kapitulation von Gott vollkommen richtig. Wenn es aber ein Bedauern seiner eigenen Stärke ist, dann ist es Minderwertigkeit und Sünde und muss am Kreuz sterben. Und das Zweite, und davor müssen wir uns auch hüten, weil der Teufel ist listig, wenn wir dann mal merken, hey, wir haben da was getan und scheinbar war das in göttlicher Liebe, dann müssen wir uns hüten davor, dass wir stolz werden. Ich hab's geschafft. Von mir könnt ihr ja noch so viel lernen. Auch das muss ans Kreuz und sterben. Jahreslosung, die können wir nur in der tiefsten Abhängigkeit mit Gott leben. Und nur dort kann sie uns zuteil werden. Der erste Punkt. Der zweite, nochmal zu diesem in Liebe leben. Wie kommen wir jetzt zu dieser Liebe? Wie kann uns diese Liebe zuteil werden? Meister Eckhart, ein Kirchenvater, schon ein paar Jahre tot. Im tätigen Leben gibt man so viel Liebe her, als man im Gotterleben empfangen hat. Im tätigen Leben gibt man so viel Liebe her, als man im Gotterleben empfangen hat. Ich habe das schon gesagt, göttliche Liebe muss empfangende Liebe sein. Wenn wir die Jahreslosung leben wollen, braucht es Gott und seine Liebe in uns, die dort eingegossen wird, die wohnhaft geworden ist in uns, die ihr ein Zuhause bekommen hat, was wir ihr bereitet haben und wo wir gesagt haben, wir brauchen das. Wir empfangen das und wir haben das nötig. Das sollte unser Ziel und unser Streben sein. Und gleichzeitig nimmt uns dann, wenn wir in die Bibel schauen, nimmt uns da Paulus in ein paar gespannte oder interessante Bezüge mit hinein. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes und der Heilige Geist, die gehören zusammen. Weil der Heilige Geist ist derjenige, der diese Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen hat. In Gemeinschaft, in Verbindung mit dem Heiligen Geist leben wir diese Liebe aus. Und sie ist uns gegeben. Darauf dürfen wir vertrauen. Das heißt, die Jahreslosung ruft uns auch zu einem Vertrauen auf. Einem Vertrauen, dass Gott in uns Dinge bewirken möchte. Wenn wir ihn darum bitten, wenn wir unsere Unfähigkeit eingestehen. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frucht, das ist etwas, das wächst hervor und es kommt hervor. Und die erste Frucht des Geistes ist Liebe. Und manche Ausleger sagen, Liebe ist die Überbeschreibung für all das, was danach kommt. Das heißt, Liebe definiert bedeutet Freude, Friede, Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das kann uns einladen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, in Liebe zu leben. Was es bedeutet, die Frucht des Geistes, welche zunächst erstmal Liebe ist, in sich aufwachsen zu lassen. Und dann ist es etwas, was uns einlädt zu beten, wenn wir merken, mir fehlt Freude. Dann fehlt mir ein Teil, was Liebe ausmacht. Nämlich Freude. Und dann darf ich beten, du Geist der Freude, du Geist Gottes, der Freude hervorbringt. Ich brauche dich. Und ich sagte vor uns, wir können diese Jahreslosung nur leben, wenn wir in tiefer, enger Gemeinschaft mit Gott sind. Und das ist immer wieder eine Kooperation. Es ist immer wieder ein sich hinwenden an Gott und sich verletzlich machen vor ihm. Und seine Not, sein Bedarf und seine Unfähigkeit, sich einzugestehen. Und dann noch der Johannesbrief, 1. Johannes 4, 10 und 11. Und dort wird nochmal diese Liebe ein Stück definiert. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind es auch wir schuldig, einander zu lieben. Wie hat Gott uns geliebt? Indem er seinen Sohn gesandt hat. Indem dieser Gott Mensch geworden ist, und wir sind noch in der Weihnachtszeit, das heißt, Weihnachten ist uns theoretisch noch relativ präsent, indem Gott seinen Sohn gesandt hat und ihn als Sühnopfer für unsere Sünden hingegeben hat. Deine Schuld musste gesühnt werden, deswegen starb Jesus am Kreuz. Paulus sagt an anderer Stelle, für manche ist es Torheit. Für manche ist es ein Ärgernis. Und ja, das ist wahr. Und wenn ich in mein Leben schaue, kann ich sagen, mir ist das manchmal auch Ärgernis. Weil wenn ich an dieses Kreuz gehe, dann merke ich manchmal, wie es mich nervt, dass vor diesem Kreuz nichts Geltung hat. Da komme ich und denke, oh, guck mal, Gott, ich habe da was Feines gemacht und hoffe, dass ich dadurch einen Sternel kriege und dass ich dadurch vor ihm ein bisschen mehr wert bin. Und dann stehe ich vor diesem Kreuz und schaue diesen blutenden Jesus an, der hingeschlagen wurde wegen meiner Schuld. Und mir ist immer wieder dieser Satz wichtig, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Aus einem Weihnachtslied. Nichts habe ich zu bringen. Und ich merke, wie ich vor diesem Kreuz stehe und vollkommen entwaffnet werde. Und wie alles, was ich meine zu bringen, dort vollkommen an Wert verliert. Das ist wie Staub, der dir durch die Hände rinnt. Wenn du dort kommst und der Meinung bist, dass du deswegen gerechtfertigt wirst. Und das nervt mich. Und das ärgert mich. Und dann stehe ich manchmal davor und dann ist mir dieses Kreuz nicht lieb. Sondern dann ist das Kreuz etwas, woran ich mich wundreiße. Dann ist es etwas, wo ich mit diesem Kreuz kämpfe. Und wo ich merke, wo ich mir selber dort ein Stück manchmal Schmerzen zufüge, weil ich der Meinung bin, ich kenne aber noch einen besseren Weg. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, geht es uns häufiger so, dass wir manchmal vor Gott treten, wenn wir es gerade mal wieder frisch verkackt haben und der Meinung sind, ach guck mal Gott, aber ich habe doch das hier gut gemacht und wir versuchen es aufzuwiegen. Und dann ist es die Liebe Gottes, die uns von diesem Kreuz her zuspricht. Ich habe dich nicht geliebt, weil du das kannst oder das nicht. Ich habe dich geliebt, weil es mein freier Entschluss war. Ich habe den Himmel verlassen, weil ich zu dir kommen wollte. Und weil ich mir einen Weg bahnen wollte, um an dich heranzukommen. Deswegen bin ich diesen ganzen Weg zum Kreuz gegangen. Die Liebe Gottes hat Weg gemacht und hat Bahn gemacht, um dich zu erreichen. Und sich das immer wieder sagen zu lassen, sich das immer wieder verdeutlichen zu lassen und von Gott her zusprechen zu lassen, das entwaffnet. Und das macht manchmal keinen Spaß. Vor allen Dingen dort, wo ich wieder gefallen bin. Vor allen Dingen dort, wo ich vielleicht was ich mir vorgenommen habe, auch im Geistlichen, wo ich eben nicht mehr an meine Lieblingssünde tappen wollte. Wo ich vielleicht gesagt habe, hey Gott, ich möchte das gern angehen. Wo ich dort merke, ich habe versagt und unser menschlicher Reflex ist häufig, jetzt muss ich es wieder gut machen. Und dann trete ich an das Kreuz ran und ich merke, aller Selbstverbesserungsversuch muss scheitern. Und das ist frohe Botschaft, aber das ist auch schmerzhafte Botschaft, weil sie mit unserem eigenen innerlichen Ich will aber und ich schaff's doch aber uns konfrontiert und zu Ende bringt. Gott hat alles getan. Und diese Liebe zu erleben, die verändert. Diese Liebe zu empfangen und sich zuteil werden zu lassen, dass sie einwohnt und dass sie unser Herz gesund macht und heilt, das braucht Zeit. Und diese Zeit dürfen wir uns zugestehen. Und dann kommt aber dieser Punkt, dass da, wo wir diese Liebe empfangen haben und wo wir auch erlebt haben, dass diese Liebe mal heißt, nein, so nicht, wo Gott uns anfängt zu erziehen. Denn wir sind nicht irgendwelche Bastarde, sondern wir sind seine Kinder und Kinder müssen erzogen werden. Und das brauchen wir. Wir brauchen auch das Erziehungshandeln Gottes in unserem Leben. Und auch das bedeutet es, die Liebe Gottes zu empfangen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, nicht, dass wir es geschafft hätten, nicht, dass wir sagen könnten, oh, guck mal Gott, was ich dir alles gebracht habe, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es auch schuldig, einander zu lieben. Und ich merke, dass diese Liebe am Kreuz, wenn ich Jesus anschaue, mir auch manche Ausrede nimmt. Die Ausrede, warum ich denn jetzt dort versorgt habe. Warum ich es denn wieder nicht geschafft habe. Es nimmt mir Ausreden oder es nimmt mir auch die Versuche, es zu erklären. Und diese Wahrheit des Kreuzes, auch die mag ich manchmal nicht, wenn ich ehrlich bin. Dritter Punkt. Und auch da wird es spannend und vielleicht haben uns da manche Frauen ein bisschen einen Vorteil, weil sie das selber in manchen Punkten oder mehrfach erlebt haben. Drittens, es geschehe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dieses Geschehe ist ein ganz bedeutungsreiches Wort im Griechischen, was man unterschiedlich übersetzen kann. Und wenn man jetzt sagt, hier soll was hervorkommen, dann kann man auch sagen, hier wird was zur Welt gebracht. Das, was hier getan werden soll, kann man vielleicht in einer Form mit einer Geburt vergleichen. Alles, was ihr tut, werde zur Welt gebracht, werde erzeugt, soll hervorgehen in Liebe, mit Liebe. Und auch das ist spannend, weil der erste Gedanke ist, so eine Geburt ist meistens nichts, was man einfach mal so wegdrückt. Sondern es ist eher was, was man manchmal auch erleidet. Und kann es sein, dass wenn wir in göttlicher Liebe leben wollen, dass wir manchmal den Weg einer Geburt gehen müssen, der auch schmerzhaft sein kann? Hier wird was hervorgebracht, es wird was erschafft, es wird was erzeugt und das soll in und mit Liebe geschehen. Wir können Verschiedenes tun, auch in verschiedenen Motiven. Wir können was gelangweilt tun, wir können was verärgert tun, wir können was gefrustet tun, wir können was voller Freude tun. Und ja, das hat eine Auswirkung. Je nachdem, wie wir manche Dinge angehen, wird man merken, wie die Sachen entstehen oder herauskommen. Und auch hier merken wir wieder, Paulus macht es uns nicht wirklich einfach. Das Motiv, in dem wir handeln sollen, in dem Dinge hervorkommen sollen, geboren werden sollen, sind göttlich. Haben den göttlichen Ursprung und damit, und das ist aber etwas, wo Paulus uns eigentlich etwas zumutet, was eigentlich eine absolute Ehre ist. Voilà. Kleinen Moment. Ja, Tom, gehst du mal gucken, bitte. Jesus, wir bitten dich, egal was da jetzt gerade passiert ist, dass du hineinkommst und dass ja, deine Herrschaft jetzt sichtbar wird. Wir beten, Vater, um dein Eingreifen, bitten dich, dass deine Engel jetzt kommen, dass du hereinkommst, Vater, wir beten, dass du wirkst in dieser Situation. Wir vertrauen dir das an und wir bitten dich jetzt um dein Wirken. Herr, erbarm du dich und komm du und nimm alles weg, Vater, was jetzt ja, dort irgendwie an finsteren Dingen vielleicht jetzt gerade auch regieren wollen. Rufen deine Freiheit des Geistes aus und deine Herrschaft. In Jesu Namen. Amen. Göttliche Liebe soll hervorgehen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie erfreut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist der Maßstab. Und das traut uns Gott zu. Und warum traut er es uns zu? Weil er sagt, ich will euch dazu befähigen. Ich will das in euch wirken. Ihr sollt es nicht alleine machen, sondern es ist etwas, wo Gott uns einlädt, dass wir uns mit ihm auf den Weg machen. Und er will diese Dinge hervorbringen in uns. Er traut dir zu. Das ist im Endeffekt etwas, was ein guter Vater macht. Er traut dir was zu, was du jetzt noch nicht kannst. Er traut dir was zu, wo du vielleicht selber noch komplett überfordert bist. Aber er hilft dir, um dort hineinzukommen. Er hilft dir, dass du in diesen Dingen leben kannst und dass du diese Fähigkeit oder Fertigkeit oder diese Art und Weise zustande bringst. Das ist es, was ein guter Vater macht. Und Gott ist so ein guter Vater mit dir und mit mir. Und die Frage ist, wollen wir bockige Kinder sein und sagen, ich kann nicht alleine? Ich glaube, da lächelt Gott drüber und denkt, stoß dir mal deine Hörner ab. Weil er weiß, er hat einen längeren Atem und irgendwann kommen wir schon. Und sagen, ja, irgendwie, ich habe es immer wieder probiert und ich habe es nicht hingekriegt. Und ich glaube, dann sagt uns Gott, ja, das weiß ich. Und ich hätte es dir auch gern erspart, aber weiß nicht, ob das manchem Vater so geht, dass er mit seinen Kindern immer mal diese Phase hatte. Wir dürfen Gott zutrauen, dass er diese Dinge in uns hervorbringt. Ich habe eine Übersetzung dieser Jahreslosung gefunden, die ganz vieles von dem, was wir jetzt gehört haben, zusammenfasst. Von einem Pfarrer. Und da heißt es, also der hat es mal in aller Bedeutungsschwere und in allem Deutlichen ausgeforme, was wir gerade so ein bisschen in der Predigt zusammengetragen haben, hat er die Jahreslosung wie folgt übersetzt. Ihr seid von Gott, der sich unwiderruflich dafür entschieden hat, geliebt. Alles, was ihr denkt, fühlt, redet und tut, geschehe, gehe hervor, werde zur Welt gebracht aus und in der Wirklichkeit dieser göttlichen Liebe, mit der ihr erfüllt seid. Lebt in dieser Liebe und gebt sie weiter, immer und überall an alle. Herausfordernd. Aber wir müssen es nicht allein tun, sondern wir dürfen vertrauen, dass Gott in uns das hervorbringt, wenn wir uns ihm hinhalten. Und ich schließe ab mit einem letzten Zitat, nochmal von Meister Eckhart. Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenübersteht. Das notwendigste Werk ist stets die Liebe. Lebe im Hier und Jetzt. Sei wach und wertschätze den anderen, dem du begegnest, denn er ist der bedeutendste Mensch. Und das notwendigste Werk und vielleicht auch das einzigste, was wirklich hilft und notwendig ist, ist stets die Liebe. Zu suchen, wie kann ich den anderen lieben? Was bedeutet das in der Situation? Und dazu möchte uns Gott Gnade schenken. Ich möchte mit uns beten und dann werden wir ein Video anschauen. Und Julian, du kannst gerne jetzt die Aufnahme stoppen, dass wir es dann hinkriegen, dass das Video läuft. Das Lied zur